Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Die erste Staffel der ZDF-Serie Bad Banks, die hat gezeigt, die Bankenwelt in Frankfurt, die ist korrupt, kriminell. Die Banker sind skrupellos und halten sich sowieso an gar keine Regeln. Und nun ist die zweite Staffel da. Vielleicht haben Sie ja schon reingeschaut. In der Mediathek ist die schon zu sehen oder linear im ZDF gab es die auch zu sehen. Und die zeigt nun die traditionelle Bankenbranche aus Frankfurt. Das war mal.
Investmentbanking ist tot. In Berlin bauen sie diesen geilen Inkubator auf und wir warten hier auf den Untergang. Wir könnten längst ein eigenes Fintech haben.
Whether we like it or not, this is the future of banking.
Es gibt ein Fintech namens Green Wallet, die investieren ausschließlich in nachhaltige Fonds.
Was interessiert mich jetzt diese Öko-Scheiße?
Das sagt einer dieser alten Banker aus dieser alten Bankenwelt. In Frankfurt aber diese Öko-Scheiße interessiert natürlich immer mehr Menschen. Willkommen in der neuen Banken- und Start-up-Welt in Berlin und damit auch in der zweiten Staffel von Bad Banks. Und wir haben uns gefragt, wie realistisch ist das eigentlich alles und haben deshalb den Gründer von Tomorrow eingeladen, ein Finanz-Startup. Mal nicht aus Berlin, sondern aus Hamburg. Hallo zum Corso-Gespräch, Jakob Berndt.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Sie haben für uns die Serie angeschaut im Team. An welcher Stelle haben Sie am meisten gelacht?
Oder gab es einige Stellen, wo man das Gefühl hatte, da ist der Klischee-Pegel so ein bisschen ausgerastet. Es gab so ein paar Sachen, wo wirklich sehr doll so Buzzword-Bingo gespielt wurde, wo irgendwie die eine Bankerin dem anderen am Hemd zieht und sagt, komm, wir müssen noch das Stand-up vorbereiten oder so glorifizierte Sätze wie der beste Code entscheidet alles und so.
Sagen Sie das nicht jeden Tag?
Nein, ich habe das ehrlich gesagt noch nie jemanden sagen hören bei uns und das ging auch ein großes Lachen durch die Runde, als wir das mit dem ganzen Team geguckt haben, weil es natürlich schon ganz schön doll überzeichnet ist, aber gut, das umso unterhaltsamer ist es dann am Ende.
Okay, aber das heißt, Sie trinken jetzt dann nicht die ganze individuelle Limo aus dem Kühlschrank, der da rumsteht, oder essen das Müsli und machen Yoga in der Mittagspause?
Ja, also die ersten beiden Sachen, da muss ich fast bestätigen an der Stelle mit dem Müsli und den individuellen Brausen. Aber Yoga in der Mittagspause ist eher die Ausnahme.
Okay, weil die Mittagspause zu kurz ist.
Ja, das würde ich gar nicht sagen, keine Ahnung. Ich habe das auch gar nicht so auf dem Schirm, was jetzt alle meine Kollegen immer mittags machen. Zumindest begehen wir jetzt auch nicht jede Mittagspause kollektiv zusammen in einem hippen Betonbunker, sondern jeder geht irgendwie so seiner Wege.
Das heißt, wie sieht's denn bei Ihnen aus? Also ich beschreibe mal in der Serie für die Leute, die das nicht gesehen haben, da findet das alles in so einem Inkubator statt. Von außen sieht das aus wie so eine Rostlaube, aber in sehr modern. Und innen drin ist dann dieser total absurde, das sieht aus wie so eine Bienenwabe. Und,
ja, genau.
Aber eigentlich sind das nur so Rehgipsplatten, die man so aneinander geklebt hat. Sieht das bei Ihnen auch so aus?
Nein, das tut es nicht. Wir sitzen in Hamburg auf St. Pauli und haben da in so einem Hinterhof im Karolinenviertel mehrere Etagen angemietet und da sitzen wir deutlich weniger futuristisch, so ein bisschen hemdsärmeliger, vielleicht ein bisschen runtergerockter, so wie Green Wallet ja sozusagen am Anfang auch noch in Kreuzberg zu Hause ist, bevor sie einverleibt werden von der deutschen Global Invest. Und insofern dieser Inkubator und all das, was da so an großem Kapital auch atmet, das gibt es bei uns nicht zu finden.
Ja, diese Global Invest, was Sie da gerade beschrieben haben, diese Green Wallet, was Sie da gerade beschrieben haben, die sitzen ja aber auch wirklich in so einer alten Wohnung, die gar keine Tapeten mehr hat und die aussieht wie so eine Mischung aus total trendy, aber auch eigentlich total heruntergekommen. Ne?
So wie man sich Berlin aus der Provinz gedacht vorstellt wahrscheinlich.
Ja, wirklich. So, und das Ganze spielt ja aber in so einer Fintech-Branche. Jetzt müssen Sie aber erstmal erklären, was ist denn diese Fintech-Branche?
Also Fintech ist ja erstmal ein Wortspiel aus Financial Technologies, also das Zusammendenken von Finanzindustrie und digitaler Technologie. Und als Fintechs werden entsprechend junge Unternehmen bezeichnet, die in den letzten Jahren eben die Finanzindustrie umkrempeln und das meist mit digitalen Lösungen, also Geschäftsmodelle neu denken. Oft hat das was damit zu tun, dass man auf konventionelle Filialen oder das sozusagen, wie man Banken sonst so kennt im Volksmund, verzichtet und das Ganze digital darreicht, meistens mobil darreicht und so ja auch in unserem Fall ein Konto anbietet, was allein auf und für das Smartphone funktioniert. Und das gibt es sozusagen in der gesamten Breite. Da gibt es Konten, Altersvorsorge, Finanzdienstleistungen aller Art, die jetzt eben digital daherkommen.
Gut, aber das ist nicht so das, was meine Bank, die traditionell ist, Online-Banking anbietet. Das ist es eben nicht.
Es ist letztlich so weit davon auch gar nicht entfernt. Es ist einfach noch ein Stückchen weiter gedacht, dass man eben die Sachen fürs Smartphone schon baut und dass man eben nicht Konten oder andere Finanzprodukte baut, die auch irgendwie im Internet funktionieren, so wie es bei den konventionellen Banken manchmal der Eindruck entsteht, sondern sie sind dezidiert sozusagen für Medien im Hier und Jetzt im Jahre 2020 konzipiert. Und sozusagen so fühlen sie sich dann letztlich auch an.
Ja, sagen Sie mal, wir haben das gerade in diesem Ton auch gehört. Es geht darum, auch in der Serie, dass dieses Investmentgeschäft der konventionellen Banken tot ist. Stimmt das?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, in der Serie wird ja darauf angespielt, dass sozusagen das klassische Banking tot sei und jetzt die wahre Musik im Fintech-Kontext spielt. Aus unserer Warte, aus der Warte von Tomorrow, das Unternehmen, was ich ja mitgegründet habe, ist es natürlich so, dass gerade ein massiver technologischer Wandel stattfindet, aber es ist eben oft so, dass da doch noch alter Wein in neuen technologischen Schläuchen präsentiert wird und die Geschäftsmodelle dahinter in vielerlei Hinsicht dann eben doch die gleichen bleiben, nur dass sie in neuem Gewand daherkommen. Insofern würde ich diese These, das klassische Banking ist tot, nur bedingt unterschreiben. Es tritt nur neu auf jetzt.
Gut. Und dieses neue Auftreten, das wird ja in der Serie auch so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Ich habe noch mal einen Ton vorbereitet.
This is the future of banking.
Es gibt Menschen, die glauben, sie bauen eine bessere Zukunft. Wir nennen sie Idealisten.
Ich werde Dinge immer reparieren, Dinge immer aufbauen.
Und dann gibt es uns. Wir geben der Zukunft einen Preis.
Du wirst Dinge immer zerstören.
Ist das wirklich so? Hier diese alte Welt und da diese neue Welt, die Individualisten gegen die Karrieristen?
Natürlich ist es wie immer und wie es wahrscheinlich sein muss im Film und im Fernsehen auch alles so ein bisschen dramatisch überzeichnet. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass die Protagonisten von Green Wallet, wie sie auftauchen in der Serie, die ja dezidiert Dinge anders machen wollen, und da gibt es dann relativ starke Parallelen zu dem, was wir mit Tomorrow tun, schon mit einem sehr anderen Ethos antreten und zu sagen, Finanzen waren sehr, sehr lange Zeit ein großes Teil des Problems, haben sozusagen globale Probleme mit verursacht, aber könnten auch ein Teil der Lösung sein. Und das ist ja die Grundidee von nachhaltigen Finanzen. Wie kann man Geld dorthin lenken, wo es Gutes tun kann, wo es ökologische Landwirtschaft, Energiewende etc. pp. Finanzieren kann. Das wollen die Protagonisten in der Serie und das wollen wir mit Tomorrow auch. Das wollen auch andere nachhaltige Banken. Und das ist schon ein fundamentaler Unterschied gegenüber dem konventionellen Banking, wo es ja maximal um Profitorientierung und Rendite geht. Und dem setzen wir und auch Green Wallet eben klar etwas dagegen.
Aber selbst die Deutsche Bank hat natürlich heute auch nachhaltiges Investment, ne? Das ist ja nicht so, als hätten die das gar nicht.
Ja, da würde ich so ein bisschen ins Kontra gehen an der Stelle. Es gibt sehr, sehr viele Finanzprodukte da draußen, die sich das Label nachhaltig selber draufkleben. Das dürfen sie ja auch, das ist nicht verboten. Wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, sieht man schon, dass in der Regel dieser Anspruch nicht wirklich mit Leben gefüllt wird und da Dinge vielleicht einen kleinen Tick besser gemacht werden, aber nicht fundamental anders gedacht.
Aber ist das vielleicht auch einfach so, dass es noch gar nicht so richtig möglich ist, weil Sie versprechen das ja auch, nachhaltiges Investment, und dann kam aber letztes Jahr auch die Kritik auf, dass eigentlich nur 1% bei Ihnen im nachhaltigen Investment sind.
Ja, das stimmt. Also letztes Jahr haben auch wir uns Kritik ausgesetzt gesehen. Letztlich, als dieser Artikel aufkam, war dem schon längst nicht mehr der Fall. Und wir hatten diese Investments mittlerweile signifikant erhöht. Insofern
konnten wir da. Was heißt das? Wie viel ist signifikant?
Ja, wir haben jetzt sozusagen, wir sind ja noch ein relativ kleiner Stern im Finanzhimmel und ein junges Startup. Wir haben so gut 25 Millionen an sogenannten Kundeneinlagen sozusagen, die wir jetzt in Richtung positiven Wandel bewegen können. Und davon haben wir jetzt gute 5 Millionen investiert in Green Bonds und Mikrokredite. Und das ist tatsächlich schon ein deutlich höherer Prozentsatz als das, was uns damals angekreidet wurde. Insofern haben wir da zuletzt unsere Hausaufgaben gemacht. Aber natürlich sind wir auch nicht über Kritik erhaben. Ich glaube nur, dass die Stoßrichtung, mit der wir angetreten sind und auch andere nachhaltige Banken antreten, doch dezidiert eine andere ist. Zu sagen, dass man sich selber einen klaren und nachprüfbaren Kriterienkatalog verordnet und sagt, das und das und das kommt bei uns nicht in die Tüte, sondern dezidiert geht das Geld nur dorthin, wo positiver Wandel daraus erwachsen kann.
Greifen Sie damit auch einfach so eine neue Kundschaft an? Ich meine, Sie kennen sich damit aus. Sie haben bereits eine nachhaltige Limo am Markt etabliert. Sie kommen aus der Werbebranche. Kommt das also gerade auch an?
Wir glauben, dass es da draußen sehr, sehr viele Menschen gibt, denen der Fußabdruck ihres Geldes nicht egal ist. Die wenigsten haben sich mit diesem Thema schon intensiv auseinandergesetzt, während andere Lebensbereiche da ja eine große Evolution oder Transformation hinter sich haben. Also ich glaube, jeder vierte deutsche Haushalt kauft regelmäßig Bio-Lebensmittel, hat grünen Strom zu Hause. Auch in Sachen Mobilität findet eine große Umdenke statt. Und nur beim Thema Finanzen ist es noch ein sehr, sehr nischiges Thema. Und deshalb sind wir angetreten, um es aus dieser Nische rauszuholen und viel mehr Menschen ein Angebot zu machen, zu sagen, euer Geld muss nicht Kohlekraft, Atomkraft, Massentierhaltung finanzieren, also Dinge, mit denen ihr persönlich nichts am Hut haben wolltet, sondern es geht auch anders. Und das haben wir jetzt vor einem Jahr losgetreten und jetzt haben gut 25.000 Leute sind diesem Ruf schon gefolgt und es werden täglich mehr und wir merken, dass wir da sehr, sehr offene Türen einlaufen und es vielleicht auch an so einem jungen digitalen Angebot gefehlt hat bisher.
Und warum das vielleicht in Deutschland schwierig sein könnte, thematisiert die Serie natürlich auch hier konkret Ben, der große Idealist der Serie.
Wir alle fragen uns, wie wir unser Geld anlegen, wie wir unsere Rente absichern. Wir alle wissen, dass wir heutzutage Geld verlieren, wenn wir es auf dem Konto liegen lassen. Zinsen wird es auch in Zukunft keine mehr geben. Wir können also nicht mehr sparen, wir können nur noch anlegen. Wahrscheinlich ist kein Volk der Welt so vorsichtig und vorbildlich beim Thema Geld anlegen wie die Deutschen. Sie sind skeptisch bei einem Anbieter wie Fin21, was ich gut finde.
Und er redet weiter darüber, wenn wir alle nachhaltig investieren, dann ändern wir damit die Welt. Aber es zeigt ja auch, dass Deutschland, was Geld und Banken und Anlage angeht, wirklich total träge, altmodisch ist und skeptisch ist. Das heißt, kann man das in Deutschland überhaupt umsetzen, so eine Bankkultur zu ändern?
Er macht da tatsächlich einen validen Punkt. Das sagt man den Deutschen nach, dass sie sehr, sehr konservativ agieren, was ihre eigenen Finanzen angeht, dass sie anders als in anderen europäischen Anrainerstaaten auch deutlich weniger sich sozusagen um die eigene finanzielle Vorsorge kümmern, in Aktien investieren etc. pp., sondern viele das Geld noch entweder unter dem eigenen Kopfkissen oder auf einem altmodischen Sparbuch geparkt haben. Wir nehmen das schon so wahr, dass dort ein massives Umdenken stattfindet und die Leute sich sozusagen auch loslösen von dieser althergebrachten Autorität, dass mein Bankberater mit Mickey-Maus-Krawatte mir sagt, was ich mit meinem Geld zu tun habe, sondern dass die Leute anfangen, sich sozusagen selber ein Bild zu machen. Es gibt auch neue Autoritäten. Es gibt sozusagen Finanzblogger, Finanzbloggerinnen mit Madame Moneypenny und so, die sozusagen das Ganze, wie man über Geld spricht, wie man über Geld nachdenkt, deutlich anders darreicht. Und wir haben schon das Gefühl, dass da ein neues Level an sogenannter Financial Education langsam aufkommt. Und das ist es ja letztlich, was wir auch bedienen wollen, sozusagen Leute, die so ein bisschen mündiger, ein bisschen reflektierter sind, was ihre eigenen Finanzen angeht und denen aber ein sehr zeitgemäßes Angebot machen und sagen, du kannst selber entscheiden, wo und wie dein Geld arbeitet. Es ist nur sozusagen ein paar Tabs auf dem Smartphone entfernt und man kann und darf sich ruhig sozusagen von seiner Bank abwenden, von der man vielleicht seit 15 Jahren irgendwie als Mutti oder Vati einem das Konto da gemacht hat, sozusagen versorgt wird. Es gibt andere alternative, bessere Möglichkeiten.
Ja, und Sie haben da ja wirklich eine ganz andere Kultur, ne? Wie Sie das gerade gesagt haben. Es ist ein Du bei Ihnen, Sie duzen Ihre Kunden, Sie tragen keine Anzüge, sowieso keine Mickey-Maus-Schlipse, sondern einfach Pullis und genau, man macht das alles per Smartphone, das ist ja schon anders. Geht denn diese Überzeugung auch so weit, dass Sie sagen würden, so ist das nämlich in der Serie mit diesem nachhaltigen Startup, die sich total gegen diese alte Bankenwelt sträuben und sagen, wir wollen wirklich kein Geld von euch, weil die Global Invest, diese große Bank, kommt und sagt, wir investieren in euch und die sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ist das realistisch?
Ich konnte dem durchaus was abgewinnen, dass man natürlich erstmal mit einer gewissen Skepsis oder einem Argwohn auf diese Branche guckt, die in den letzten Jahren ja durchaus viele Verwerfungen und Frevel von sich hat reden machen lassen. Also es ist jetzt auch nicht, dass wir sozusagen jedem, der sozusagen aus dem konventionellen Banking kommt, irgendwie den Zutritt in unseren Hinterhof verweigern oder so. Aber anders als jetzt bei Green Wallet in dieser Serie ist es ja nicht so, dass wir sozusagen das Feigenblatt eines Großkonzerns sind oder wir irgendwie aufgekauft wurden oder Gefahr laufen, aufgekauft zu werden von irgendeinem großen Finanzplayer, sondern wir haben ein paar Impact-Investoren in der Hinterhand, die uns eine Anschubfinanzierung gegeben hat, aber die große Mehrheit der Anteile liegt noch in den Händen von uns Gründern. Das heißt, wir sozusagen fahren unter eigener Flagge. Und wollen schon sehr viel sehr anders machen. Und dass wir alle keinen Banking-Hintergrund haben, glauben wir, ist an der Stelle eher ein Vorteil als ein Nachteil.
Ja, in der Serie ist das dann ja auch so, die Global Invest kommt, also die große Bank. Und das nachhaltige Startup irgendwie sind sie dann doch überzeugt, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Und dann kommt diese Global Invest eben und bestimmt alles. Das sind dann plötzlich die Chefs und die haben das dann komplett aufgekauft. So läuft das doch gar nicht, oder? Mit den Investoren in der Startup-Branche.
Also in unserem Fall könnten die Investoren das nicht einmal, selbst wenn sie wollten, tun sie aber auch nicht. Insofern, das liegt noch in unseren Händen. Wenn natürlich ein Startup sich in Gänze verkauft an einen Großkonzern, verschieben sich die Machtstrukturen natürlich oft massiv oder können sich massiv verschieben. Es liegt dann am Fingerspitzengefühl des jeweiligen Investors, wie stark er eingreift. In der Serie, wo das ja alles etwas klischeehaft überzeichnet ist, ist sozusagen, wird dann natürlich alles vom Tisch gefegt und es gelten sozusagen wieder die alten Regeln. Des alten Spiels. Ich denke, da gibt es durchaus Parallelen aus dem echten Wirtschaftsleben, wo Startups irgendwann Gefahr laufen, sozusagen ihre Ideale über Bord zu werfen oder sich irgendeinem Investor hingeben müssen. In unserem Fall ist dem nicht so. Insofern laufen wir da nicht Gefahr. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein sehr schmaler Grat, wenn man als kleiner Akteur sich sozusagen mit einem Großen irgendwie verbrüdert, verschwestert, trotzdem noch das Lenkrad in der Hand zu behalten.
Ja, und sagen Sie als abschließende Frage, wir haben am Anfang über den Code gesprochen, der alles bestimmt. Da sagen Sie, naja, das sagt jetzt keiner so. Aber was in der Serie schon vorkommt, ist, dass Coder, also die Leute, die quasi das Ganze im Hintergrund programmieren und überhaupt möglich machen, die Apps und so weiter, dass die Mangelware sind. Ist das so? Suchen Sie die so händeringend?
Das ist tatsächlich so. Und insofern, die Serie zeichnet an der Stelle schon ein einigermaßen realistisches Bild, als dass Finanzunternehmen, Fintech, so auch wir, heute in vielerlei Hinsicht erstmal Technologieunternehmen sind. Der Großteil unseres Teams sind Entwickler. Nun ist es nicht so wie in der Serie, dass alles mit dem einen Märtyrer steht und fällt und ein einzelner Kollege die Nächte durchprogrammieren muss, sondern das ist Teamwork, da arbeiten viele Leute zusammen. Aber das ist eine ganz wesentliche Komponente, um das da reichen zu können, was wir tun, nämlich sozusagen zeitgemäßes digitales Banking. Und in der Tat ist es so, dass natürlich nahezu alle Branchen in den letzten Jahren einer massiven digitalen Transformation unterliegen und entsprechend allen Orten des Händering nach guten Entwicklern gesucht wird. Das betrifft auch uns. Wir haben, das haben die letzten zwei Jahre gezeigt, offensichtlich ganz gute Karten. Wir kriegen hunderte von Bewerbern, die bei uns arbeiten wollen, weil sie irgendwie Lust haben, an dieser Vision mitzuwirken. Aber ich weiß es von anderen Startup-Gründern und Gründerinnen, dass die tatsächlich richtig kämpfen müssen, gute Leute für sich zu begeistern, weil die ja einfach eine Rarität sind auf dem Markt.
Ja, vielleicht, weil sie einfach ihrem Hauptcoder nicht irgendwie das Koks um die Ecke noch anbieten, ne? Wie in der Serie.
Das stimmt. Das sozusagen, bei uns gibt es freie Limonade und freies Müsli, aber freies Koks ist mir noch nicht untergekommen.
Jakob Bernd, vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Die zweite Staffel Bad Banks, die können Sie sich anschauen in der Arte-Mediathek oder in der ZDF-Mediathek.